Ja, ich wollte mich heute mit einem Text aus dem Titusbrief beschäftigen, vielleicht zur Hilfe, um die Predigt zu verfolgen. Ich habe das hinten auf dem Inside-Zettel drauf, die Punkte, um die es geht. Vielleicht kann man dann besser folgen. Und zwar geht es um die Verse 11 bis 14. Ich habe mir überlegt, ob ich den Textzusammenhang auch lese, und ich glaube, ich werde das mal tun. Dann fange ich in Kapitel 2 mit Vers 1 an. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Und dann die Verse, um die es geht. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses alles sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen, zurechtweisen, niemand soll dich geringschätzen. Soweit den Text. Die Gnade Gottes ist erschienen. Heute Morgen, als wir im hinteren Raum waren und zusammen gebetet haben, sagt Tobias: Mensch, die Sonne ist da. Ich glaube, wir hatten den Winter mit dem wenigsten Sonnenschein. So stand es zumindest seit langer Zeit, so stand es in der Zeitung. Und ich weiß nicht, ich sehe mich derart nach Frühling und nach Sommer wie schon lange nicht mehr. Also die Sonne ist wirklich ein wunderbares Geschenk und die ist heute Morgen erschienen. Und hier wird uns gesagt, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Diese Verse 11 bis 14 sind ein wahrer Juwel. Sie werden mit den Worten denn eingeleitet und stellen damit den Zusammenhang zu den Versen 1 bis 11 und 15 und folgende her. Sie sind Anweisungen, die Paulus sein Mitarbeiter Titus gegeben hat, der sich auf Kreta befindet und Anweisungen geben soll, wie in Gemeindeangelegenheiten und ja, eben Anweisungen auch, wie das Leben zu führen ist als Christ. Wie kann eine Erneuerung des Lebens, es geht in diesem Abschnitt, in den Versen, überhaupt den ganzen Titusbrief, auch um das erneuerte Leben, dass Jesus sichtbar werden soll in unserem Leben und er dadurch verherrlicht wird. Darum geht es. Und die Frage ist, wie kann das geschehen, ohne dass es in Krampf ausartet? Wir sind nicht von Jesus errettet worden, um dann mit der Erneuerung unseres Lebens alleingelassen zu werden. Aber wie kann das geschehen? Es wird gesagt, die Gnade als erstes ist erschienen. Etwas Unsichtbares ist aufgedeckt worden. Was Verborgenes ist ans Licht gekommen. Der erste Antwort auf die Frage, wie unser Leben gelingen kann. Ein neuer Lebenswandel ist möglich, weil die Güte Gottes, Vers 3 und 4, die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen ist sichtbar geworden. Seit der Ankündigung des Retters vor vielen Tausenden von Jahren sind eine lange Zeit verstrichen. Und wie das so ist, wenn man ein Versprechen bekommt und die Erfüllung dieses Versprechens zieht sich hin, dann gerät das immer mehr in Vergessenheit. Die Zeit verstreicht, nichts geschieht. Und man denkt nicht mehr daran. Umso größer ist die Überraschung und Freude, wenn das Versprochene sich erfüllt. Als Jesus geboren wurde, waren es ganze zwei Menschen, die uns in der Bibel berichtet wurden, die auf diese Erfüllung dieses Kommens Jesu gewartet haben. Zwei Menschen, Simon und Hanna. Aber umso größer ist dann die Überraschung, wenn auf einmal das geschieht, was versprochen wird. Vielleicht ist jemand hier in unserer Mitte, der sagt, ja, Jesus hat versprochen, dass sich unser Leben verändert, dass wir erneuert werden, dass alte Gewohnheiten besiegt werden. Aber im Leben scheint das alles irgendwie anders zu laufen und so richtig tut sich nichts. Und vielleicht haben wir die Illusion verloren, dass sich irgendetwas ändern wird in unserem Leben. Alles ist beim Alten geblieben. Im Brief an die Epheser schreibt Paulus von einem Geheimnis, das Gott ihm offenbart hatte, weil es bisher verborgen war. Das Geheimnis der Gnade Gottes, seine Güte und unfassbaren Liebe zu allen Menschen, ist erschienen und sichtbar geworden. Diese Nachricht ist die Ursache für Begeisterung, für Dank und Anbetung bei Menschen, die sie erfahren haben. Etwas nach unserem Abschnitt geht es immer noch weiter, auch mit Menschen, wie sie früher gelebt haben. Da war Hass, Neid, Ungehorsam, Bosheit. Und Jesus zeigt den Ausweg aus dieser Gefangenschaft. Und die Antriebsfeder für dieses Handeln war Gottes Güte. Gott ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern zu erretten, mit Gnade zu überschütten. Jesus hat unsere Verdammnis getragen. Gottes Gnade soll uns erscheinen, soll uns wieder neu erscheinen. Sie soll Wirklichkeit werden. Sie soll uns packen und begeistern. Vielleicht war das mit Gottes Liebe und Gnade bisher unverständlich für uns. Oder nur abgedroschene Phrasen. Wir haben das schon so oft gehört. Und wir haben uns daran gewöhnt. Oder es wurde ein Gott verkündigt, bei dem du so bleiben konntest, wie du bist, obwohl du dich gerade danach gesehnt hast, verändert zu werden. Gott möchte uns die Schuppen von den Augen nehmen, ganz neu wieder für seine Gnade. Und wir sehen hier vier Wirkungsweisen der Gnade Gottes. Das Geheimnis, das Gott gelüftet hat, ist, Gott liebt uns genau so, wie wir sind. Deshalb können wir aus unserem Versteck herauskommen und in das helle Licht der Liebe Gottes treten. Weil die Gnade erschienen ist. Wir brauchen uns nicht mehr vor Gott verstecken. Zweitens, die Gnade wirkt rettend oder heilsam. Einige Bibelübersetzungen verwenden das Wort heilsam und Jesus wird als Heiland genannt. Andere übersetzen Rettung und Jesus wird Retter genannt. Und wir brauchen beides. Wir brauchen Errettung von unseren Sünden und von der Macht der Sünde. Und wir brauchen Heilung von den Wunden, die die Sünde uns zugefügt hat. Von unseren Sünden werden wir sofort errettet, wenn wir umkehren und zu Jesus kommen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Der Teufel will uns von Jesus und von seiner Gnade fernhalten. Nichts fürchtet er so sehr, als wenn wir umkehren, zu ihm umkehren und um Vergebung beten. Er will uns in der Scham über die Sünde und in der Resignation festhalten. Wenn er uns da hat, dann ist er zufrieden. Aber Jesus ist gekommen, um uns da herauszuholen. Gott erweist sich als treu und gerecht, er vergibt gerne. Die Gnade ist erschienen allen Menschen, ob wir zum ersten Mal kommen oder ob wir wiederkommen. Und wie verhält es sich mit der Macht der Sünde, die über uns herrschen will? Keiner schafft es aus eigener Kraft, von ihr loszukommen. Ohne Gnade sind wir an sie versklavt. Aus der Sicht Gottes aber sind wir davon befreit, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Watchman Nee, ein Christ, der zur Zeit Maos gelebt hat, erzählt eine Geschichte von einem Christen, den er kannte, und der in einem Zug fuhr. Da saßen andere Leute in den Abteil, die spielten Karten. Und sie forderten diesen Christen auf, auch mit ihnen zusammen Karten zu spielen. Und dieser Christ antwortete: Ich kann keine Karten mehr spielen. Meine Hände gehören nicht mehr mir, sie gehören Jesus. Dies kann man jetzt auf andere Lebensbereiche auch anwenden, wenn wir in Versuchung fallen. Paulus sagt, unser Körper ist die Wohnung Gottes, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern Jesus. Die Gewalt der Finsternis hat kein Recht mehr an uns. Wir sind befreit worden. Und ich weiß nicht, Menschen, die sind sicherlich solche auch hier in unserer Mitte, die das erlebt haben, als sie Jesus ihr Leben gegeben haben, was für eine Kraft davon ausgegangen ist und was für eine Befreiung. Aber manchmal erweisen sich schlechte Gewohnheiten als sehr hartnäckig. Eine üble Gewohnheit, die wir jahrelang geübt haben, kann Widerhaken haben, mit denen sie sich in uns festklammert und verhakt. Sie will uns nicht loslassen. Irgendwann wird sie es aber tun müssen. Denn Gott hört nicht auf, an uns zu arbeiten, bis er die Sache zu Ende gebracht hat. Und er hält seine Liebe nicht zurück, nur weil in uns das Böse steckt. Nicht heute und nicht in der Zukunft. Wir brauchen nicht nur Rettung, wir brauchen auch Heilung, weil wir durch die Sünde verwundet wurden. Sünde, die wir selbst begangen haben, Sünden, die an uns getan wurden, Menschen, die an uns schuldig geworden sind, verursachen Wunden und wir brauchen Heilung. Und das Wort heilsam habe ich 13 Mal im Alten und Neuen Testament gefunden. Und alle Stellen benutzen es im Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Zum Beispiel aus Sprüche 10, 32. Die Lippen der Gerechten lehren heilsame Dinge. Oder 2. Timotheus 1, 13. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Ich glaube, dass Heilung zunächst einmal in unserem Denken geschehen muss. In unserer Erziehung haben unsere Eltern und andere Fehler gemacht. Viele Menschen leiden ein ganzes Leben lang darunter. Ihr Selbstwertgefühl ist beschädigt. Und Jesus will uns in seinem Wort zeigen, wie wertvoll wir ihm sind. Ich habe lange damit zu tun gehabt, beschädigten Selbstwertgefühl. Und ich weiß auch, wie lange das dauert, bis das wieder in Ordnung kommt oder bis man Gott und Jesus wirklich so glauben darf, was sie sagen, dass wir ihm wertvoll sind. Das fällt einem dann wirklich sehr schwer. Die Vorbilder, die wir hatten, haben unser Leben oft nicht gut getan. Falsche Moralvorstellungen, die uns gelehrt wurden oder die wir schon von klein auf von anderen gesehen und selbst als Norm für unser Leben übernommen haben, wirken sich negativ auf unser Leben aus. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark von den Medien auch gelenkt und geprägt wird. Und als Christ muss man aufpassen, dass man diese Werte nicht übernimmt. Ein Beispiel, als Christian Wulff als Präsident gewählt wurde, haben die Medien ihn für besonders geeignet gehalten, gerade auch wegen seiner Patchwork-Familie. Und hier sieht man wieder, wie die Werte verschoben werden. Diese Patchwork-Familie ist aus einem Ehebruch hervorgegangen. Und jetzt, nach seiner Präsidentschaft, ist auch diese Verbindung, diese Ehe, zumindest stark zerstört oder gestört. Wir haben zurzeit die Diskussion über die Homo-Ehe und über die Angleichung an die Ehe. Das ist heute alles ganz normal, diese Dinge, dass darüber gesprochen wird. Und es prägt sich immer mehr in uns oder in den Denken der Menschen ein, das ist ganz natürlich, was da passiert. Das ist normal. Aber es ist nicht bei Gott normal. Ich möchte damit nur zeigen, wie Moralvorstellungen der Gesellschaft auch auf uns Einfluss ausüben wollen und unser Denken verändern wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese heilsame Lehre haben, dass wir das Wort Gottes haben, das uns die Wertvorstellungen Gottes zeigt, die für uns gut sind. Drittens, die Gnade wirkt erziehend, das heißt, sie bringt uns auf Distanz zur Welt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist der Vers 12. Wie wir aus unseren Versen entnehmen, ist das Ziel Gottes nicht nur, uns an seiner Gnade und Liebe teilhaben zu lassen. Wir sind sein besonderes Eigentum. Und das ist Ausdruck von Liebe und Gnade. Aber als solche sollen wir auch erkennbar sein und ihn durch unser Leben ehren. Erziehen und Zucht scheinen sich an der Gnade zu reiben. Aber es ist nicht so. Das Wort Erziehen kommt viermal in der Bibel vor, immer im Zusammenhang, dass Gott uns als seine Kinder angenommen hat und auch so mit uns umgeht. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Im ersten Moment schmeckt uns die Erziehung nicht. Zumindest ging es mir so. Und ich habe mich oft geärgert und war zornig und habe rebelliert, wenn mein Vater mich zu erziehen wollte oder zurechtgewiesen hat. Und damals ging man ein bisschen ruppiger mit den Kindern als heute. Aber ein Mensch, der keine Erziehung genossen hat, ist eine Zumutung für die Gesellschaft. Wenn wir uns positiv entwickeln wollen, brauchen wir Erziehung. Und Gott will uns verändern durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Er will, dass wir zu ihm passen. Und das geht nur, wenn wir das alte Leben immer mehr ablegen und immer Jesus und Jesus immer ähnlicher werden. Wenn es in unserem Leben wie am Schnürchen läuft und wir null Probleme haben, heißt das nicht, dass es mit uns in Ordnung ist. Darunter hat der David und auch Hiob gelitten, die gesehen haben, wie es den Gottlosen so gut ging. Und die haben darunter gelitten und haben das Gott geklagt. Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren, Hebräer 12,8. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Die erziehende Wirkung der Gnade geht dahin, uns auf Distanz zur Welt zu bringen. Und mit Welt ist das antigöttliche System in uns auch gemeint, das unser Denken und Handeln bestimmen will. Wir sollen uns davon abwenden, es verleugnen. Abwenden heißt im Rücken kehren und verleugnen, so tun, als es nicht vorhanden ist. Als Beispiel will ich mal so versuchen, es so zu verdeutlichen, hoffentlich gelingt mir das. Wir kennen das schon aus Filmen oder haben es selber miterlebt. Es kommt ein Telefonanruf und die Sekretärin nimmt den Hörer auf. Und der Chef, der neben ihr sitzt, wird verlangt. Und der Chef sagt, gibt gleich der Sekretärin Bescheid, sie soll sagen, er ist nicht da. Sie verleugnet ihn am Telefon. Und so sollen wir es mit der Sünde tun. Wir kriegen einen Impuls durch unsere Augen, durch das, was wir hören, oder durch unsere Gedanken, der uns von Gott wegziehen will. Wie reagiere ich? Lasse ich mich zur Sünde verleiten durch diesen Eindruck, den ich bekomme, durch diesen Impuls? Wie kann ich damit umgehen? Ich sage nein, der Werner ist tot und lege auf, ohne zu diskutieren. Oft fangen wir eine Diskussion an mit der Versuchung. Und je mehr wir diskutieren und auf sie einlassen, je schneller und geraten wir ab und sind auf einmal in einem Schlamassel drin. Also wenn der Impuls kommt, verleugnen wir uns. Wir sagen, oder Paulus sagt, wir sind tot für die Sünde. Und das ist das auch, was dieser chinesische Christ getan hat. Er hat gesagt, meine Hände gehören mir nicht, sie gehören Jesus. Wir verleugnen die Sünde, indem wir nicht auf sie eingehen und sagen, wir sind tot für die Sünde. Gott verfolgt beharrlich seine Ziele mit uns. Er liebt uns genauso, wie wir sind. Und er liebt uns zu sehr, um uns zu lassen, wie wir sind. Dahin geht das Wirken der Gnade. Und dann zum Schluss, Vers 13. Die Gnade gibt uns ein neues Lebensziel. Vers 13. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Unser Leben auf dieser Welt ist endlich. Auch unsere irdischen Ziele, ob sie sich nun erfüllt haben oder nicht. Sie werden keinen Bestand haben. Wir haben hier keine bleibende Wohnung. Wir werden sie eines Tages verlassen müssen. Das, was uns früher so wichtig war, soll immer mehr in den Hintergrund treten. Seine Gnade schenkt uns eine neue Sehnsucht und ein neues Ziel, das unser höchstes Glück bedeutet. Dieses Glück ist es, dort zu sein, wo unser Erlöser und unser Vater ist. Wenn wir sagen, das hat Zeit, wenn ich alt werde, ist es früh genug, sich damit zu beschäftigen. Wer sagt denn, dass deine Ziele sich im Alter verändern werden? Oder wer sagt denn, dass dir die Zeit dazu noch bleibt? Warum soll das, was Paulus als unser höchstes Glück bezeichnet, nicht schon heute unsere Freude und unsere Begeisterung anfeuern? Es wäre schade, wenn wir diesen Moment auf das Ende unseres Lebens verschieben. Viel schöner wäre es, wenn heute schon das unser höchstes Glück ist, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben und bei ihm zu sein. Ich brauche eine neue Sehnsucht auf die Hoffnung, die mein höchstes Glück bedeutet. Und Gottes Gnade ist erschienen, um mich und uns dahin zu führen. Amen.